Hallo bei Sachzwang FM, bei Querfunk Spezial auf 104,8 MHz. Heute bei Sachzwang FM Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Zwei Beiträge, die sich indirekt mit dem Schwarzbuch Kapitalismus von Robert Kurz auseinandersetzen. Oder dieses zumindest zum Anlass nehmen für Reflexionen. Das Ganze steht unter dem großen Titel
Lost in Space – Sozialrevolten und Subjektkritik.
Der erste Text ist von Udo Wolter und ist betitelt
Das wundersame Überleben der unmittelbaren Subjekte.
Eine Antwort darauf ist von Robert Kurzens Kollege Ernst Lohoff und der nennt seinen Beitrag
Das schwarze Bedürfnis. Wie lässt sich Emanzipation subjektkritisch denken?
Ihr merkt schon, es geht um revolutionäre Theorie. Genauer darum, um die Frage, wie hermetisch ist eigentlich die bürgerliche Gesellschaft? Was ist mit Subjektivität? Dr. Indoktrinator am Mikrofon freut sich heute Abend, dass ihr euch 2 Stunden Zeit genommen habt. Viel Spaß! Wahrhaft schwarzes Bild vom Kapitalismus und seinem nahenden Ende zeichnet Robert Kurz im Schwarzbuch Kapitalismus. Aber Kurz und die Krisisgruppe bieten einen Ausweg, die emanzipatorische Antimoderne. An der Schwelle des 21. Jahrhunderts bedürfe es dieser neuen Bewegung, die sich nicht mehr von den innerkapitalistischen Gegensätzen instrumentalisieren und für dumm verkaufen lässt, sondern der gesamten Modernisierungsgeschichte auf der Höhe der dritten industriellen Revolution den Prozess macht. Leider bedient sich Kurz bei seinem Versuch, eine linksradikale Bewegungsoption wiederzugewinnen, teilweise fragwürdiger geschichtsphilosophischer Konstruktionen, die in der bisherigen Debatte um das Schwarzbuch kaum Thema waren. Als Anknüpfungspunkt für diese Bewegung wird eine antimoderne Subjektivität angeboten, die Kurz zuletzt bei den Maschinenstürmern und anderen frühindustriellen Revolten gesichtet hat und der es, unbeschadet von 300 Jahren Kapitalismusgeschichte, heute möglich sein soll, im Internet wieder aufzutauchen. Dialektik des geschichtlichen Prozesses, welchem die wertförmige Vergesellschaftung entsprang, erscheint bei Kurz gelegentlich zugunsten leichter handhabbarer binärer Gegensätze stillgestellt. Ablesbar ist das bereits daran, dass Kurz in seiner als Ideologiegeschichte der Modernisierung angelegten Kritik des Liberalismus nicht nur die eigentlichen wirtschaftlichen und politischen Theoretiker des Liberalismus, sondern fast die gesamte Philosophie der Aufklärung einzig unter dem Aspekt der modernisierungstheoretischen und ideologischen Ausgestaltung der schönen Maschine von prozessierendem Wert und Konkurrenz behandelt. Nicht, dass die von Kurz vorgetragene radikale Kritik des Liberalismus im Ansatz falsch wäre, aber es droht das Zwieschlächtige der dialektisch vermittelten Gleichzeitigkeit von Emanzipation und Herrschaft verloren zu gehen, welches Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der Dialektik der Aufklärung als Regredieren von Aufklärung in Mythos, als Umschlag von Vernunft in Irrationalität und Barbarei beschrieben haben. Das wird beispielsweise deutlich, wenn man die Kurzschen Ausführungen zu Kant und de Sade im Kapitel »Die schwarze Utopie der totalen Konkurrenz« mit der subtilen Weise vergleicht, in der Horkheimer und Adorno im Kapitel »Juliette oder Aufklärung und Moral« im Buch »Dialektik der Aufklärung« Kants Moralphilosophie und de Sade als dunklen Schriftsteller des Bürgertums aufeinander beziehen. Die Verkürzung dialektischer Vermittlung zeigt sich auch darin, wie Kurz im Schwarzbuch sein Programm der Historisierung der Wertvergesellschaftung anlegt, wie er ein neues Geschichtsverständnis thematisiert, das dem Kapitalismus die historische Legitimation überhaupt abspricht. So die vollmundige Selbsteinschätzung im Editorial der Krisis. Kurz betreibt dabei eine merkwürdige Periodisierung historischer Prozesse, welche die schöne Maschine des kapitalistischen Selbstzwecks gewissermaßen vom Rest der Geschichte abtrennt. Zwar beschreibt er in den ersten Kapiteln seines Buches, teilweise in Anlehnung an Immanuel Wallerstein, durchaus komplex die verschiedenen Elemente, welche zusammenkommen mussten, um die kapitalistische Verwertungslogik in Gang setzen und gesellschaftlich totalisierend wirksam werden zu lassen. Er zählt auf: absolutistischer Geldhunger, Exportismus, Zwangsarbeit, Staatsökonomie, Kolonialismus, Weltmarkt und Expansion der Marktbeziehungen. Die damit einhergehende Herausbildung moderner Subjektivität wird jedoch vor allem als Resultat von physischem Zwang und liberalistischer Herrschaftsideologie thematisiert, die das gesamte westliche Denken der Moderne bis auf den heutigen Tag hegemonial prägt. Der Liberalismus wird so zu einer Art ideellem Gesamtzuchtmeister des Kapitalismus, der als böser Geist in der schönen Maschine sitzt und vor allem die Züge Jeremy Benthams trägt, welcher von Kurz zur Kennzeichnung gesellschaftlicher Phänomene vom Frühkapitalismus bis zur Postmoderne immer wieder herbeizitiert wird. die moderne Subjektivität samt ihrer Artikulation als liberalistische Identitätsphilosophie erscheint so weniger als sich hinter dem Rücken der Individuen aus der Sache selbst, nämlich dem Vermittlungszusammenhang der sich entwickelnden warenkapitalistischen Wertvergesellschaftung herstellend, sondern vielmehr als gewaltiger Dressurakt zur Produktion domestizierter Bewohner einer nach dem Bilde des Benthamschen Panoptikums eingerichteten Welt. An dieser Grundlage kann sich nun die Vorstellung einer unmittelbaren Gesellschaftlichkeit nähren, welche den Realabstraktionen wertförmiger Vergesellschaftung unterm Kapital quasi als geschichtlicher Substrom gegenübersteht und auch heute noch eine historische Möglichkeit für selbstbestimmte Vergesellschaftung bereithält. So verfällt Kurz auf die Idee einer emanzipatorischen Antimoderne, die als soziale Bewegung real werden kann, welche sich der Diktatur der abstrakten Zeit entgegenstemmt. Folgerichtig entwickelt er diesen Begriff auch zuerst historisch konkret in einem Kapitel über Maschinenstürmer und andere Sozialrevolten der Frühindustrialisierung. In der frühkapitalistischen Durchsetzungsepoche findet Kurz die ungeheure Verdichtung und Militanz einer sozialen Bewegung, die von einer noch nicht durch die abstrakte Arbeit durchgeformten Subjektivität getragen wird, wie die spätere eigentliche Arbeiterbewegung, die er wegen ihrer Verinnerlichung der fetischisierten Arbeit als verhausschweinend charakterisiert. Kurz bedient sich dabei, für einen Wertkritiker auf den ersten Blick durchaus erstaunlich, bei Thompsons sozialgeschichtlicher Theoretisierung der frühindustriellen Revolten durch das Konzept der moralischen Ökonomie. Diese Kategorie aber erweist sich als hochproblematisch, nicht zuletzt durch die Karriere, welche diese Thompson-Rezeption auf dem Umweg über den Operaismus in der autonomen Bewegungslinken der 80er Jahre genommen hat und oft mit einer geradezu besinnungslosen Begeisterung für jede Art von sozialem Protest der Unterdrückten verbunden war. Davon weiß auch die Krisisgruppe und deshalb kritisiert Kurz in einem zusammen mit Norbert Tränkle verfassten Aufsatz im Band Feierabend, dass sich für sie der kategoriale Zusammenhang der Arbeitsgesellschaft in pure Willenshandlungen auflöst. Die diversen operaistischen Strömungen haben sich so völlig unbekümmert ob des Problems kategorialer Kritik
an alle möglichen Bewegungen, Riots und Konzepte angehängt.
Trotz dieser Abgrenzung zum Subjektivismus der Autonomen lesen sich aber die Ausführungen von Kurz zu den frühindustriellen Revolten im Schwarzbuch über weite Strecken fast wie ein Text aus der Autonomie der späten 80er Jahre. Da wurden Wertmaßstäbe der plebejischen Kultur und moralischen Ökonomie, die vorher eher in halbbewussten Traditionen geschlummert hatten, überhaupt erst durch die Abwehr der kapitalistischen Zumutungen bewusst und nahmen eine programmatische Gestalt an.
Ja.
Sie wollten auf eine autonome Selbstverständigung der Produzenten hinaus.
Der Wunsch, eine sozial bewegungsfähige, emanzipatorische Antimoderne zu konstruieren, die von Kurz und Tränkle auch als Aneignungsbewegung charakterisiert wird, scheint die Nürnberger manchmal hinter eigene Erkenntnisse zurückfallen zu lassen. Wenn dieser Bezug des Krisisprojektes auf die frühen Sozialrevolten hier kritisiert wird, so geht es keinesfalls darum, diese wieder auf den Zustand bewusstloser, spasmodischer Zuckungen, hungriger Mägen zu reduzieren, wie Thompson treffend den modernisierungstheoretischen Blick der etablierten, bürgerlichen, wie traditionslinken Sozialgeschichtsschreibung auf die frühindustriellen Sozialrevolten ironisiert hat. Insbesondere gegen die traditionsmarxistische, von einem objektivistischen und ökonomistischen Klassenbegriff geprägte Reduktion dieser Revolten auf bloße Vorgeschichte der eigentlichen Klassenkämpfe der Arbeiterbewegung, heben Kurz und die Krisisgruppe zu Recht die Verdienste Thompsons um einen handlungsorientierten Klassenbegriff hervor. Mit seiner Betonung identitätsstiftender subjektiver und kollektiver Erfahrung als Voraussetzung jedes irgendwie gearteten
Klassenbewusstseins
schob Thompson aber auch jene Kulturalisierung der Linken mit an, die in den von Thompson mitbegründeten Cultural Studies später rein poststrukturalistisch oft jede Herstellung eines notwendigen Vermittlungszusammenhanges zwischen subjektiv-identitären Bewusstseinsformen und den abstrakten ökonomischen Kategorien kapitalistischer Vergesellschaftung als
totalisierend
zurückwies. Bedeutung der historischen Erfahrung in den Mustern
moralischer Ökonomie und plebejischer Kultur
für die Möglichkeit emanzipatorischen Handelns kritisch ermessen zu können, muss der Blick auf die konkreten Inhalte dieser Sittlichkeit und die Formen der sozialen Revolten gerichtet werden. Ein entscheidendes Kriterium ist dabei der Anteil antisemitischer Pogrome an diesen Revolten. Das sieht auch Kurz und thematisiert die antisemitischen Hep-Hep-Unruhen im vormärzlichen Deutschland.
Denn natürlich war die Sozialrevolte keineswegs gefeit gegen anti-emanzipatorische Ablenkungsmotive. In Deutschland keimte schon damals der moderne Antisemitismus auf, um die Juden zu Sündenböcken der sozialen Katastrophe zu machen. Gleichzeitig offenbaren sich in diesem Zitat vor allem durch die Charakterisierung des Antisemitismus als Ablenkungsmanöver die Schwächen und Fehlschlüsse der Kurz'schen Interpretation. Obwohl Kurz betont, dass
das Volk in diesen Fällen keine an sich gute, bloß äußerlich manipulierte, verfolgende Unschuld war,
reduziert er im gleichen Satz die Disposition der Subjekte zum antisemitischen Pogrom auf
eine tückische Sklavengesinnung, die der Sozialrevolte sozusagen von innen den Weg versperrte und die sozialen Widersprüche und Katastrophen des Kapitalismus in einem paradoxen Einverständnis mit den herrschenden Mächten auf ein irrationales Sündenbock-Pogrom abzuleiten versuchte.
Nicht das gute Volk, wohl aber die gute, will heißen emanzipatorisch-antikapitalistische Revolte, will Kurz hier retten, indem er den Antisemitismus doch als irgendwie äußerlich angedreht erscheinen lässt. So lässt sich abgeschwächt auch auf Kurz übertragen, was Jan Perke bezeichnenderweise in seiner Rezension des Buches
»Die Logik der Revolten«
von Alrich Meyer festgestellt hat.
Der Protestforscher geht stets nur in Einschüben auf den 48er Antisemitismus ein, da eine grundlegende Beschäftigung mit dem Phänomen, sein Projekt, die nicht-kommunistischen sozialen Proteste zu rehabilitieren, gefährdet hätte.
Kurz löst dieses Problem eher durch eine antideutsche Volte.
Dieses im Vergleich zu den anderen Sozialrevolten zutiefst beschämende Syndrom, wie es in den Hep-Hep-Unruhen zum ersten Mal sichtbar wurde, sollte die gesamte deutsche Geschichte begleiten.
So richtig und zutreffend diese Feststellung zur Beurteilung der deutschen Verhältnisse ist, so wenig eignet sie sich allerdings zum Ausweis des emanzipatorischen Charakters der
anderen Sozialrevolten.
Perke führt zum Beispiel den Historiker Reinhard Rürup an, der während der Märzunruhen 1830 in nicht weniger als 180 europäischen Orten antisemitische Vorfälle gezählt hat. Dies relativiert nicht die Vorfälle in Deutschland, sondern wirft die Frage nach einem grundsätzlicheren Zusammenhang zwischen der
moralischen Ökonomie
der Sozialrevolten und dem Antisemitismus auf. Ein Blick auf die von Thomson beschriebenen komplexen Muster der englischen Sozialrevolten zeigt einen sehr zwiespältigen Charakter der einem vorkapitalistischen Sozialkosmos entstammenden volkstümlichen Sittlichkeits- und Moralbegriffe, in der egalitäre soziale Werte immer mit einer patriarchalen Sexualmoral und Abschließungen der dörflichen oder regionalen Gemeinschaft nach außen einhergingen. Sie bewegten sich im Rahmen eines paternalistischen Modells gegenseitiger Verpflichtung zwischen Farmern, der lokalen Gentry und Amtsträgern wie den Friedensrichtern auf der einen und der lokalen Armutsbevölkerung auf der anderen Seite. So entzündete sich der Protest von Armen wie auch der Paternalisten gegen die Ausdehnung der neuen, monetarisierten kapitalistischen Marktbeziehungen, vornehmlich an der damit notwendig verbundenen Mobilität und an greifbaren Repräsentanten der Zirkulationssphäre. Thompson führt die Klage eines Paternalisten an.
Die Farmer seien dazu übergegangen, den lokalen Markt zu meiden und mit Grossisten und anderen Eindringlingen an der Haustür Geschäfte zu machen.
1795 wandten sich Arbeiter aus Leeds in einer Petition gegen
die Kornfaktoren und die Müller und eine Gruppe von Leuten, die wir Höker und Mehlleute nennen.
Der Protest gegen die Ausdehnung wertförmiger Kapitalisierung und den damit verbundenen Druck auf die Armen geht bei der Auswahl der Adressaten mit der Mobilisierung auch gänzlich anders gelagerte Motive einher. So beschreibt Thompson wiederholt den gesteigerten Groll gegen Ortsfremde auf den lokalen Märkten. Und den Müllern wurde ihr angeblich ausschweifendes und berechnendes Sexualverhalten nachgetragen. Nun waren die Müller und Bäcker durch ihre Verbindungen zum Handel als Repräsentanten der Zirkulationssphäre greifbar und im Einzelfall mit schäbigen Methoden wie Mehlverunreinigungen auf eine profitable Kapitalisierung ihrer Betriebsstätten aus, aber durchaus nicht insgesamt in vorteilhafter Position gegenüber den neuen kapitalistischen Marktzwängen. Vielmehr gerieten sie in die Zange zwischen den neuen Zwängen und ihren tradierten Pflichten gegenüber
der Gemeinschaft.
Auch der von Kurz mehrfach zitierte Rainer Wirz weist in seiner Untersuchung über die vormärzlichen Sozialrevolten und die Hep-Hep-Unruhen in Baden darauf hin, dass die Revolten sich nicht unbedingt gegen die tatsächlichen Profiteure der neuen Ordnung richteten.
Der alte Markt mit den Figuren des örtlichen Fruchthändlers oder des jüdischen Viehhändlers und Geldverleihers war ja weiterhin vorhanden. Er kämpfte bei dieser Umstrukturierung des Marktes um sein Überleben und seine Repräsentanten zogen sich dabei den Hass ganzer Gemeinden zu.
Im konkreten Fall überlagerte sich so das Protestgeschehen mit ganz unterschiedlichen Motiven und nahm gelegentlich Formen an, die Thompson beim Anprangerungs- und Schandritual der sogenannten Rough Music, zu Deutsch Katzenmusik oder Charivari, beschrieben hat. Diese richtete sich im Rahmen einer tradierten patriarchalen Geschlechterordnung gegen untreue oder
zänkische
Frauen und mit deutlich misogyner Schieflage auch gegen prügelnde Ehemänner oder gegen ortsfremde Heiratsaspiranten, die auf dem beschränkten Heiratsmarkt eine Konkurrenz für die ortsansässige männliche Jugend darstellten. Dabei wird auch ein Gesetz der Meute sichtbar, die sich in barbarischen Ritualen, die bis zum Teeren und Federn reichen konnten, ihrer Gemeinschaft versichert, indem sie eine Außenseiterin oder einen Außenseiter jagt oder ausstößt. Objekte solcher Aktionen konnten nach Thompson genauso sexuelle Nonkonformisten oder äußerlich Stigmatisierte werden wie Streikbrecher, Spitzel und hartherzige Beamte. Diese Beispiele ließen sich weiter fortsetzen. Klar dürfte jedoch bereits sein, dass hier eine ganze Reihe von Elementen angelegt sind, die sich bei der Konstitution moderner Subjektivität unter den Bedingungen kapitalistischer Wertvergesellschaftung mit ihren abstrakten Verkehrsformen zu Stereotypen des modernen Antisemitismus, Rassismus und Sexismus verdichten konnten. Der Zusammenhang von Protest und Pogrom stellt sich dabei über den paternalistischen Rahmen her, in dem sich die volkstümlichen Gerechtigkeits- und Rechtsvorstellungen bewegten und der sich offenbar regelmäßig als stillschweigendes Bündnis zwischen ortsansässigem Mob und lokalen Behörden gegen Außenseiter manifestiert. Kurz zitiert selbst ausführlich Rainer Wirths Schilderung der von diesem als absichtsvoll gedeuteten Untätigkeit der Ordnungsbehörden beim Heidelberger Judensturm von 1819 und vergleicht diese mit der heutigen Blindheit des Repressionsapparates gegenüber antisemitischen und rassistischen Übergriffen im Vergleich zu linken Demonstrationen. Zutreffend bezeichnet er dies als Tatbestand der
festen nationalen Tradition in Deutschland.
Fragwürdig ist allerdings, dass er damit wiederum seine These von der
Demoralisierung der Sozialrevolte
und einer bloßen Degenerierung ihrer emanzipatorischen Momente
zur perversen Form antisemitischer Pogrome als Blitzableiterfunktion
stützen will. Die kollektiven Vorstellungen der Moralökonomie vom sogenannten gerechten Preis etc. bezeichnet Kurz zwar als
vergangenheitsfixierte, letztlich illusionäre Ideologie,
welche den Durchbruch zur revolutionären emanzipatorischen Bewegung mit verhindert hätte. Er versäumt es aber, der Frage nachzugehen, ob nicht gerade diese traditionellen Rechtsvorstellungen ins Zentrum des Umschlags ins Pogrom zu stellen sind. In Thompsons Darstellung bezieht sich das moralökonomische Rechtsempfinden, wie auch das Muster des Aufruhrs, auf das im elisabethianischen England zwischen 1580 und 1630 kodifizierte Book of Orders, einer Art frühem sozialpartnerschaftlichem Notprogramm in Krisenzeiten. An solchen, noch aus einem vormodernen Kontext heraus entstandenen Regelkataloge heftete sich das moralische Rechtsempfinden des Volkes und wollte mit der Revolte nicht etwa die Herrschaft als solche angreifen, sondern sie als Gerechte unter einem guten Herrscher wiederherstellen, als die Zeit der alten paternalistischen Ordnung unter der Durchsetzung der abstrakten Allgemeinheit des Kapitals aus den Fugen geriet. Deshalb hielten sich die Rebellierenden nach Thompsons Beschreibung meist peinlich genau an die Vorgaben des Book of Order. Was aber passiert, wenn solch eine Revolte, die sich letztlich personalistisch auf den Topos des gerechten Herrschers bezieht, sich real längst appellierend an den mittlerweile etablierten nationalen Staat des Kapitals richtet? Ist es nicht denkbar, dass sich diese Realabstraktion dann auch längst als
Staat in den Köpfen
der Individuen verankert hat und darüber das volkstümliche Rechtsempfinden der moralischen Ökonomie geradezu zur Blaupause für die konformistische Revolte des modernen antisemitischen und rassistischen Pogroms transformiert wird, sich ethnisch und nationalistisch auflädt und im volksgemeinschaftlichen Konsens gegen das projektiv abgespaltene und ausgegrenzte andere, Juden und Fremde, richtet? Oder zum Nährboden gerät, auf dem in der Politik der abstrakten Zivilgesellschaftsdemokratie rechter Populismus gedeiht? Es ist kennzeichnend für die oft volkstümelnde Identitätspolitik der radikalen Bewegungslinken, die noch in jüngster Zeit bis zu nationalbolschewistischen Avancen gegenüber den Pogromdrohungen einer antisemitischen Bevölkerung reichte, dass solche Fragen bei einer kritischen Aufarbeitung autonomer Politikformen nie breit diskutiert wurden und wahrscheinlich auch heute noch von vielen als bloße Provokation empfunden werden. Die von Kurz vor allem am Beispiel der englischen Luditen herausgearbeiteten emanzipatorischen Elemente der frühen Sozialrevolten sollen damit weder widerlegt noch geleugnet werden. Aber an den angeführten Beispielen wird deutlich, dass bei den kulturellen und diskursiven Antriebskräften der Sozialrevolten eine Melange ambivalenter Elemente vorliegt, deren Dialektik sich nicht nach einer Seite hin auflösen lässt, um daraus eine
emanzipatorische Antimoderne
destillieren zu können. Am Ende seines historischen Gangs durch die kapitalistische Entwicklung stellt sich wieder das Problem, wie Kurz das Verhältnis von totaler kapitalistischer Wertvergesellschaftung und Subjektkonstitution bestimmt. Bereits im Kapitel über die zweite industrielle Revolution beschreibt er eindrucksvoll den Ersten Weltkrieg als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, in welcher sich das souveräne bürgerliche Subjekt genauso in den Stahl- und Blutbädern der Schlachtfelder verabschiedete, wie die letzten Emanzipationsversprechen der alten Sozialdemokratie im nationalen Wahn ersoffen. Den weiteren Verlauf der fordistischen Phase des Kapitalismus schildert er dann vor allem als totale, warenförmige Durchdringung der Subjekte bis hin zur Bewusstseinsindustrie des Freizeitkapitalismus. Nach einem längeren Zitat aus dem Kulturindustriekapitel aus der
Dialektik der Aufklärung
zieht Kurz folgendes düstere Resümee:
Es sind weniger spezifische Gegenstände des Denkens und Empfindens, die diesen gesellschaftlich konditionierten Charakter des Bewusstseins ausmachen, als vielmehr die allgemeine Form aller überhaupt denkbaren Bewusstseinsinhalte, die das Individuum botmäßig machen. Und in diesem Sinne zielte und traf die kapitalistische Form in der fordistischen Mobilmachung und im Freizeitkapitalismus auf tiefere Schichten des Bewusstseins als alle früheren Zugriffe gesellschaftlicher Herrschaft.
Mit der dritten mikroindustriellen Revolution und der damit einhergehenden Wegrationalisierung des Menschen sieht Kurz eine
finale Mobilisierung des kapitalistischen Selbstwiderspruches
im Gange. Die gleichzeitige neoliberale Abdankung des Wohlfahrtsstaates zugunsten des ausgrenzenden Sicherheitsregimes des nationalen Wettbewerbsstaates lässt in den kapitalistischen Zentren in Gestalt biologistisch-eugenischer Diskurse und rechter nationalistischer Formierung
die Dämonen erwachen.
Völkisch-rassistische Banden, Privatarmeen, Weltuntergangssekten und Amokläufer treiben die allgemeine Entzivilisierung in einen permanenten Mikrobürgerkrieg. An der Peripherie mündet der Staatszerfall in ethnische Gemetzel mafiotischer Bandenökonomien.
Es gibt keinen emanzipatorischen Aufstand, aber jedermann fängt an, sich zu bewaffnen.
Mit ihrem düster polemischen Ton und der beißenden Kritik am Neoliberalismus als ideologischer Begleitmusik der globalkapitalistischen Zustände gehören diese Passagen zu den suggestivsten des Schwarzbuch-Kapitalismus. Es fragt sich nur, wie Kurz bzw. die Krisis angesichts ihrer eigenen apokalyptischen Befunde umstandslos den Faden der freien gesellschaftlichen Verständigung der Individuen wieder aufnehmen und die Suche nach
einer Emanzipationsbewegung, die nicht mehr in den kapitalistischen Bewusstseinsformen denkt und handelt,
wie Kurz und Tränkle in Feierabend postulieren, als Projekt einer emanzipatorischen Antimoderne jenseits der abstrakten Arbeit starten kann. Die Krisis sucht in den verschiedenen sozialen Bewegungen der letzten Jahre nach konkreten Anknüpfungspunkten, um das unmöglich Erscheinende möglich werden zu lassen und einen transformatorischen Aneignungsdiskurs in Gang zu setzen, der in die Praxis einer Aneignungsbewegung münden könnte, die sich
als fortlaufende Konfrontation mit der kapitalistischen Praxis auf den verschiedensten Ebenen
konstituiert, anstatt als bloße Nischenprojekte zu versacken. Erfahrungen wie der, dass etwa lokale Selbsthilfe- und Genossenschaftsbewegungen instrumentalisierbar sind für Strategien der Krisen- und Armutsverwaltung, darüber hinaus tendenziell auch anfällig für ethnizistische und lokalistische Identitätsbestimmungen, soll durch ständige wertkritische Selbstreflexion begegnet werden. Dass bei ihrer gesellschaftlichen Reproduktion
die Menschen freiwillig und gemeinsam über den Inhalt ebenso wie über die Vorgehensweise beraten und beschließen,
bezeichnet Kurz im Schwarzbuch für eine emanzipatorische Praxis als entscheidendes
Kriterium, das nur in den Räteideen Kurz aufscheinen konnte, aber an der mangelnden Kritik der abstrakten Arbeit und der daraus entspringenden kapitalistischen Verkehrsformen gescheitert war.
Da Kurz nicht auf die beschränkte Small is Beautiful Ideologie der Alternativen oder die Subsistenzutopien der Ökofeministinnen hereinfällt, ist ihm klar, dass es
dabei institutioneller Vermittlungen bedarf, die jedoch das Kriterium nicht berühren.
Dies soll durch die
Anwendung der modernsten Kommunikationsmittel und Vernetzungstechniken
möglich sein, weil dort kein allwissendes Zentrum im Sinne einer staatlichen Bürokratie nötig sei. Ausgerechnet die neuen Informationstechnologien, in denen die globale Verdichtung des postfordistischen Kapitalismus am sinnfälligsten wird, sollen das Kapitalverhältnis sprengen helfen. Diese steile These eines positiven Vorscheins einer anderen Gesellschaft im Internet hat Kurz noch zugespitzt.
Das Internet verweist auf eine Welt jenseits des Kaufens und Verkaufens, auf ein wechselseitiges Gratisverhältnis bewusst vergesellschafteter Individuen. Die eigentliche revolutionäre Bedeutung des Internet könnte in seinem Gehalt als postkapitalistisches Medium liegen, das innerhalb der kapitalistisch verfassten Gesellschaft vor allem der oppositionellen Kommunikation dient.
Hier scheint mit dem Wertkritiker doch wieder die altmarxistische Sehnsucht nach einer positiven Aufhebung der Widersprüche kapitalistischer Vergesellschaftung vermittels entwickelter Produktivkräfte durchzugehen, welche ihrem gesellschaftlichen Entstehungszusammenhang gegenüber neutral sind. Sowohl die institutionelle Vermittlung als auch ihr informationstechnologisches Anwendungsmittel tritt in dieser Denkfigur aus ihrem wertförmigen wie jedem anderen, zum Beispiel geschlechtlich vermittelten Herrschaftszusammenhang heraus und wird neutral, also auch emanzipatorisch anwendbar. Wie wenig Technologien aber von ihrem herrschaftsförmigen gesellschaftlichen Bedingungszusammenhang zu trennen sind, zeigen nicht zuletzt die Ergebnisse der neueren feministischen Naturwissenschafts- und Technikkritik in Bezug auf das patriarchale Geschlechterverhältnis und dessen Vermittlung mit anderen objektivierten Herrschaftsformen. Kurz selbst analysiert im Schwarzbuch den Autowahn als die spezifisch fordistisch automobile Form, die das objektivierte kapitalistische Weltverhältnis angenommen hat, bevor er 100 Seiten weiter auf der Datenautobahn in die freie Vergesellschaftung fahren will. Das Internet wird von Kurz vor allem als Mittel behandelt, das das Wachstum des fiktiven Geldkapitals, der aufgeblasenen Börsenkapitalisierung, durch windige Unternehmensgründungen und Einbeziehung immer größerer Bevölkerungskreise in die Börsenzockerei zusätzlich anheizt, als Treibsatz, der die spekulative Blase noch schneller zum Platzen bringen muss. Diese Fixierung auf die finale Krise des Kapitals scheint Kurz dazu verleitet zu haben, sich nicht radikal mit den Auswirkungen des digital vernetzten postfordistischen Globalkapitalismus auf die vergesellschafteten Subjekte auseinanderzusetzen. Kritische Sozialwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen untersuchten schon vor einigen Jahren von Marx'schen Kategorien ausgehend unter Bezug auf Horkheimer und Adorno und die Wertkritik von Alfred Sohn-Redl und Stefan Breuer, wie durch die mikroelektronische Informatisierung der abstrakten Arbeit die Selbstobjektivierung der Subjekte auf die Spitze getrieben wird. Denn Informationsarbeit ist wesentlich Umgang mit Abstraktion, gekennzeichnet von dem steten Bemühen um Eliminierung aller Kontingenzen zugunsten der reinen Form. Sie ist ihrem Inhalt nach mithin im wörtlichen Sinn abstrakte Arbeit, wie Rudi Schmiede feststellt. Im gleichen Band
Virtuelle Arbeitswelten, Arbeit, Produktion und Subjekt in der Informationsgesellschaft
kommen Andrea Baukrowitz und Andreas Boes zur These eines gesteigerten Subjektivitätsbedarfs der abstrakten Arbeit in der sogenannten Informationsgesellschaft, der aber, weil
von den Beschäftigten zunehmend gefordert ist, dass sie sich als Subjekte in der Logik des formalen Systems verhalten,
gleichzeitig die
Subjekte zu Agenten ihrer eigenen Unterordnung macht.
Nun ließe sich einwenden, dass damit lediglich die Idee von Emanzipation in den Kategorien abstrakter Arbeit historisch endgültig blamiert ist. Die Autorinnen ziehen jedoch weitergehende Konsequenzen.
Die Schaffung eines Cyberspace als künstlicher Informationsraum unterliegt in weit höherem Maße den strukturellen Machtverhältnissen der Gesellschaft, als dies die Erzeugung der sozialen Wirklichkeit in der historischen Entwicklung bisher getan hat.
Das allgemeine Prinzip der Selbstverwertung des Werts kommt gerade über die digitale Vernetzung als Herrschaft der reinen Form zu sich selbst.
Diese Vernetzung ist jedoch nicht mehr durch die aktiv beteiligten Individuen aufgebaut, sondern wird durch ein sich selbst steuerndes, die menschlichen Handlungsmöglichkeiten formierendes, maschinelles System verkörpert. Als formales Abbild der realen Welt ist auf diese Weise eine künstliche Welt entstanden, die in der Folge aber, darin ist die Realabstraktion und darin besteht der Kern der Herrschaft der Form über die Realität, zugleich die Formierung der materialen, inhaltlichen Realität übernimmt. Die anonymen Zwänge des Wertgesetzes, die freilich immer durch Personen repräsentiert werden, bleiben zweckbestimmend.
Diese Einwände zielen nicht darauf, jeden Gedanken an emanzipatorisches Handeln durch eine Hermetik der Unaufhaltsamkeit des Verhängnisses abzuwürgen. Aber deutlich zu machen ist doch, dass sich Kurz und die Krisis bei ihrer Konstruktion einer bewegungsfähigen, emanzipatorischen Antimoderne in Widerspruch zu ihren eigenen wertkritischen Prämissen bringen. Gerade die von Kurz formulierten Ideen einer ohne weiteres möglichen Beförderung freier gesellschaftlicher Verständigung durch die informationstechnischen Möglichkeiten des Internets erwecken den Eindruck, dass die Konsequenzen der an der kritischen Theorie orientierten Subjektkritik nicht wirklich ernst genommen werden. Das würde die Reduzierung des Problems moderner Subjektkonstituierung auf eine bloße Bewusstseinsfrage genauso verbieten, wie die Vorstellung, dass
die Menschheit die Gehirnwäsche des Liberalismus und seines Bentham-Systems abschütteln, also gewissermaßen die verinnerlichten Zwänge und Zumutungen der blinden Geldmaschine wieder herauswürgen könne, um sich unbefangen dem Verhältnis von vorhandenen Ressourcen und ihrer vernünftigen gesellschaftlichen Anwendung stellen zu können.
In solch einer Formulierung klingt die Vorstellung einer bloß äußerlichen Überformung der Subjekte durch die Realabstraktionen der totalen Vergesellschaftung unterm Kapital an, unter der weiter das autonome, humanistische Subjekt als eigentliches schlummert. Die Wucht, mit der die Erkenntniskritik insbesondere Adornos traf, lag aber darin, rücksichtslos auszusprechen, dass beides, die Entwicklung eines autonomen Subjektes und seine Annullierung in der totalen Vergesellschaftung, durch eine Dialektik vermittelt sind, die sich eben nicht einfach positiv aufheben lässt. Kurz hingegen schreibt:
Emanzipatorische Antimoderne dagegen kann nur der vollständige Bruch mit jeder Art von Naturalisierung des Gesellschaftlichen sein. Sie begreift die Gesellschaft als eine Daseinsform sui generis, die nur in sozialen, psychischen und historischen Kategorien zu entschlüsseln ist.
Das sich als zweite Natur hinter dem Rücken der Individuen herstellende abstrakte Allgemeine der Wertvergesellschaftung scheint so einer sui generis, also aus sich selbst heraus bereits unabhängig existierenden Gesellschaft gegenüberzustehen, statt durch anonyme, sachliche Vermittlung die
sozialen, psychischen und historischen Kategorien
dieser Gesellschaft überhaupt erst herrschaftsförmig zu konstituieren. Durch das Wollen des Theoretikers über eine
emanzipatorische Antimoderne zur gesellschaftlichen Massenbewegung
zu kommen, gerät Kurz in die Falle einer Ontologie der Unmittelbarkeit des gesellschaftlichen Miteinanders, die doch wieder zu einer positiven linken Geschichtsphilosophie führt. Durch Wertkritik und die Postulierung der finalen Krise ist diese zwar sozusagen mit negativen Vorzeichen versehen, mündet aber dennoch in eine positive Aufhebung. Gerade an der bereits von anderen kritisierten Einordnung von Auschwitz in den Strom der Katastrophen- und Krisengeschichte kapitalistischer Modernisierung zeigen sich die Konsequenzen dieser geschichtsphilosophischen Historisierung. Wenn die gesamte Moderne einen einzigen durch den irrationalen Selbstzweck der kapitalistischen Wertvergesellschaftung gebildeten Block darstellt, kann Auschwitz nur noch dessen äußerste Konsequenz sein. Und nicht, wie bei Adorno und Horkheimer, der alles entscheidende Bruch, von dem aus gerade auch die Chancen der universell emanzipatorischen Elemente der Aufklärung radikal in Frage zu stellen sind. Bei der Kurzschen Historisierung des Kapitalismus scheint eine Art intergalaktisches Wurmloch im Spiel zu sein. Die Menschen reproduzieren sich in einem durch moralische Ökonomie und kulturelle Wertmaßstäbe gestifteten vorkapitalistischen Sozialkosmos, in dessen diskontinuierlichem Raumzeitgefüge sich an einem bestimmten Punkt das Kapital bildet und wie ein schwarzes Loch alles in seiner Umgebung in einen immer irrsinniger rasenden Strudel einzusaugen beginnt. Schließlich bläht sich das Ganze krisenhaft zu einer gewaltigen Blase auf, die schließlich katastrophisch platzen muss, wunderbarerweise aber dennoch die in diesem Malstrom deformierten Subjekte relativ unbeschadet durch das Wurmloch wieder in die unendlichen Weiten eines Paralleluniversums freier gesellschaftlicher Verständigung jenseits von Markt und Staat entlässt. Trotzdem ist die Theoriearbeit der Krise keineswegs als höherer theoretischer Unsinn abzuqualifizieren. Von konkurrierenden wertkritischen Fraktionen der radikalen Restlinken hebt sie sich angenehm durch größere theoretische Offenheit und einen weniger hermetischen Sprachgestus ab. Es wäre der gesellschaftskritischen Kraft der theoretischen Offensive der Krise besser bekommen, wenn sie auf bewegungsheischende sozialutopische Elemente verzichtet hätte. Roswitha Scholz als einzige feministische Autorin aus dem Krisiskreis ist in dieser Hinsicht wohl aus gutem Grund wesentlich zurückhaltender. Sie spricht zwar sowohl in ihrem Beitrag zum Band Feierabend als auch in ihrem Buch
Das Geschlecht des Kapitalismus
auch von der Notwendigkeit einer Suche nach emanzipatorischen Bewegungsspielräumen, verzichtet aber auf jede Konkretisierung in Gestalt einer
emanzipatorischen Antimoderne.
Das ist wohl genauso ihren Einsichten in den mehrdimensionalen Vermittlungszusammenhängen von Wert- und Geschlechterverhältnissen geschuldet, wie ihrem deutlichen Bezug auf die Kategorie des Nicht-Identischen bei Adorno, der über jede konkrete Besetzung dieser Kategorie wohlweislich ein Bilderverbot verhängt hatte. Durch die Konstruktion einer emanzipatorischen Antimoderne drohen die traditionsmarxistischen Ontologien, welche die Krisis in Gestalt von Arbeitsfetischismus und objektivistischem Fortschrittsglauben oder Klassensubjekt des Traditionsmarxismus aus ihrem Theoriegebäude verwiesen hat, sich in neuer Verkleidung durch die Hintertür wieder einzuschleichen. Dabei böte Kurz Fundierung der Wertkritik am historischen Material auch ohne solche geschichtsphilosophischen Zutaten genug Anstöße, theoretische Kritik auch wieder praktisch werden zu lassen.
Wickedness increase.
Hier ist immer noch Querfunk Spezial. Heute Sachzwang FM, die Sendereihe wieder. Ausstieg aus der Geschichte möglich? Robert Kurz hat in seinem Schwarzbuch Kapitalismus die Moderne als eine permanente Disziplinierung des Menschen für die Erfordernisse der schönen Maschine beschrieben und gleichzeitig eine Gegenbewegung ausgemacht. Aus der Ungleichzeitigkeit von kapitalistischer Modernisierung und subjektiven Bedürfnissen resultierten die Sozialrevolten der vergangenen Jahrhunderte. Sie seien zugleich emanzipatorisch und gegen die Moderne gerichtet. Mit dieser These lande Kurz im Reich linker Ontologie und Geschichtsphilosophie, hat Udo Wolter kritisiert. Die unmittelbaren Subjekte der Sozialrevolten seien selbst nur ein Spiegel der Verhältnisse. Ernst Lohoff von der Gruppe Krisis hält in seinem Beitrag dagegen, dass antikapitalistische Bewegungen immer nur als eine Melange widersprüchlicher Elemente denkbar seien.
Wickedness increase. Rock
it for the poor, rock it for the black and the white.
Ernst Lohoff beginnt seinen Beitrag mit einem Zitat.
In Genua liest man über den Gefängnistoren und auf den Ketten der Galeerensträflinge dies Wort Libertas. Diese Anwendung des Leitwortes ist schön und gerecht. In der Tat sind es nur die Bösewichter jeder Art, die den Bürger daran hindern, frei zu sein. In einem Land, wo dieses ganze Gelichter auf den Galeeren wäre, würde man sich der vollkommensten Freiheit erfreuen.
Findet Jean-Jacques Rousseau in seiner Schrift Vom Gesellschaftsvertrag. Der Marktwirtschaftsterror hat in der letzten Dekade wahrlich unverschämte Formen angenommen. Schon lange sind die Exekutoren der
schönen Maschine
nicht mehr so brutal vorgegangen wie nach dem Untergang des Realsozialismus. Noch nie haben sie mit solcher Arroganz die gnadenlose Selbstzurichtung zum Rädchen im Wertverwertungsbetrieb als Menschheitsbeglückung verkauft wie heute. Im sicheren Gefühl, dass es keine Alternative gibt. Eine solche Entwicklung kann indes nicht nur Einverständnis erzeugen. Bei denjenigen, die mit dem rasanten Prozess nicht Schritt halten können, weckt der Vormarsch von marktwirtschaftlicher Menschenverachtung und Don't worry, be happy Idiotismus auch Widerwillen. Eine solche Situation aber verlangt nach Stimmen, die dem untergründigen Unbehagen Ausdruck verleihen. Frankreich lieferte Viviane Forester mit ihrer 1996 erschienenen Streitschrift Terror der Ökonomie diesem diffusen kritischen Impuls einen Bezugspunkt. Ihre moralische Argumentation fügte sich dabei allerdings nicht nur bestens zu den sozialen Protestbewegungen, die Ende 1995 das Land erschütterten, sie ließ sich auch mit der Sozialstaatsnostalgie verbinden, wie sie in der Folge unter anderem der französische Soziologe Pierre Bourdieu zum Programm erhoben hat. Eine ähnliche Bedeutung hat in Deutschland das
Schwarzbuch Kapitalismus, ein Abgesang auf die Marktwirtschaft
von Robert Kurz erhalten. Die Diskrepanz zwischen der Reichweite der dem Schwarzbuch zugrunde liegenden theoretischen Position und dem unspezifischen Bedürfnis, das dieses Buch vorderhand bedient, lässt sich bei der Rezeption des Buches mit Händen greifen. Die positiven Rezensionen in der bürgerlichen Presse gutieren zwar den Versuch, den Kapitalismus zu delegitimieren, doch die auf die Aufhebung von Warenproduktion, Arbeit und Subjekt zielende Fundamentalkritik nehmen sie entweder höflichkeitshalber gar nicht erst zur Kenntnis oder schieben sie als eigentlich überflüssigen Verbalradikalismus beiseite. Es wäre also mehr als voreilig, wollte man von der großen Resonanz, die das Schwarzbuch hervorgerufen hat, auf eine Zunahme radikaler Gesellschaftskritik schließen. Der Erfolg ist vielmehr dadurch zu erklären, dass bei der Rezeption die wertkritischen Essentials weitgehend auf der Strecke blieben. Dafür sind nicht allein die Vorzeichen verantwortlich zu machen, unter denen die Arbeit von Kurz wahrgenommen wird. Indem der theoretische Hintergrund zumindest teilweise ausgeblendet wird, kommt das Schwarzbuch dieser Neigung auch von sich aus entgegen. Das Schwarzbuch hat nicht nur in den bürgerlichen Medien ein kräftiges Echo gefunden. Auch wenn das der linken Rezeption zugrunde liegende Bedürfnis ein anderes war, so kann man nicht unbedingt behaupten, sie unterscheide sich positiv von der übrigen. Eine Besprechung fällt indes neben dieser Sorte Verlautbarung angenehm auf.
Das wunderbare Überleben der unmittelbaren Subjekte
von Udo Wolter. Er hebt auf die grundsätzliche im Schwarzbuch enthaltene Fragestellung ab, die sich zwar durch die gesamte kurzsche Darstellung zieht, aber nicht explizit aufgelöst wird. Die Subjektproblematik. Über die in anderen Texten von Krisisautoren entwickelten Positionen geht das Schwarzbuch vor allem in einem Punkt hinaus. Es verweist im Bruch mit der marxistischen Tradition, die sogenannte
zivilisatorische Mission des Kapitals,
kategorisch ins Reich der Fabel. Weil Kurz eher historisch deskriptiv als begrifflich kategorial die Warengesellschaft von Anfang an delegitimiert, erscheint bei ihm insbesondere auch die Aufklärung in ungewohnt düsterer Beleuchtung. Lichtgestalten wie Kant oder Rousseau gelten ihm als Dunkelmänner, die genauso in die Geisterbahn der Modernisierungsgeschichte gehören, wie Hardcore-Liberale vom Schlage Mondevilles oder de Sades. Damit gewinnt die Kritik der Warengesellschaft nicht nur eine zusätzliche historische Dimension, die Darstellung im Schwarzbuch bricht zugleich in zweierlei Hinsicht mit dem klassischen materialistischen Geschichtsbild. Thank you. Die 800 Seiten lassen sich als eine einzige Gegendarstellung zu der vom Evolutionismus des 19. Jahrhunderts ererbten Vorstellung lesen, die Geschichte sei als Höherentwicklung und als Abfolge bestimmter, determinierter Stadien zu verstehen. Mit seiner laut Handelsblatt Verschwörungstheorie ohne Verschwörer stellt Kurz außerdem den Stellenwert heraus, der den liberalen Vordenkern von Hobbes bis Smith bei der Installation der schönen Maschine zukam. Glaubt man dem Schwarzbuch, so waren die liberal-totalitären Ideen viel mehr als nur passiver Reflex realer historischer Veränderungen. Indem die geistige Bewegung der Praktischen vorauseilte, hat sie ihr den Weg planiert und sie damit in gewisser Weise überhaupt erst ermöglicht. Die Abrechnung mit dem Aufklärungsdenken im Schwarzbuch hat allerdings einen Haken. Sie spart dessen genuinen Beitrag zur Modernisierungsgeschichte, das heißt seinen Anteil an der Subjektkonstitution, aus. In der Darstellung des Schwarzbuchs erschöpft sich die Mitverantwortung der Aufklärer für die Durchsetzung abstrakter, über den Wert vermittelter Herrschaft im Wesentlichen darin, die schöne Maschine und die dazugehörige Menschendressur propagiert zu haben. Die Frage nach einem inneren Zusammenhang zwischen der emphatischen aufklärerischen Subjektvorstellung und dem automatischen Subjekt, dem Wert, ist damit noch nicht ins Blickfeld gerückt, geschweige denn beantwortet. Wo das emphatische Subjektdenken unbehelligt davonkommt, ist die Aufklärung aber noch nicht dingfest gemacht. Wertkritik ist mehr als nur eine Kritik der herrschenden Produktions- und Distributionsweise. Sie enthält wesentlich auch eine radikale Kritik der für diese Gesellschaft charakteristischen und konstitutiven Bewusstseins-, Wahrnehmungs- und Beziehungsformen. Das grundlegende Merkmal warengesellschaftlicher Welterfahrung aber ist die Spaltung der Wirklichkeit in das aus seinen Zusammenhängen heraus abstraktifizierte Subjekt und eine von ihm strikt getrennte und damit zum äußeren Faktum gewordene Realität. Ob individuell oder kollektiv, der Subjektstatus ist nur zu erringen, indem alles, was das soziale Dasein überhaupt ausmacht, als etwas Fremdes behandelt wird. Das bürgerliche Denken identifiziert diese Fremdheit mit Freiheit. Hinter dem dichotomischen Gegensatz von Individuum und Gesellschaft, von Subjekt und sozialem Gefüge, verbirgt sich aber nichts anderes als die perfide Logik ungesellschaftlicher Gesellschaftlichkeit. Indem das Subjekt sich als herausgelösten Handlungsträger zelebriert, hat es die Objektivierung des gesellschaftlichen Zusammenhangs immer schon anerkannt. Es ist ihr ausgeliefert und exekutiert sie, und das ist wesentlich, zugleich durch die Form, in der es als Subjekt mit seinesgleichen in Beziehung tritt. Die Identität von Subjektkonstitution und Herrschaft des Werts kennzeichnet auch die Naturbeziehung. Menschen können nicht zu Subjekten mutieren, ohne dass sich ihnen ihr vielfach gegliederter, um mit einem Term von Marx zu sprechen, anorganischer Leib in eine Ansammlung passiver Körper auflöst. Die Erhöhung des Menschen zum Subjekt degradiert den Rest der Welt zur in sich zusammenhangslosen, passiven Verfügungsmasse. Diese der Inwertsetzung vorausgehende Entwertung der unbelebten und belebten Natur spart natürlich auch das Verhältnis des Menschen zu seiner inneren Natur nicht aus. Mit dem Naturbezug nimmt auch der Selbstbezug eine ebenso eindimensionale wie herrschaftliche Gestalt an. Das Subjekt kommt zu sich, indem es in der gleichen zergliederten und subsumierenden Weise auf sich selber zugreift, die es im Umgang mit der äußeren Natur eingeübt hat. Das Subjekt wäre keins, würde es sich nicht auch zu seinen eigenen Bedürfnissen, zu seiner Sinnlichkeit und seiner Körperlichkeit, wie zu einem äußeren Gegenstand verhalten. Dem Aufklärungsdenken kommt bei der Herausbildung der wahren Gesellschaft vor allem deshalb eine Schlüsselrolle zu, weil es genau diese Art von Welterfahrung gewissermaßen erfunden und ihre Verallgemeinerung in die Wege geleitet hat. In der Selbstzweckhaftigkeit des weltvergessenen Subjekts steckt bereits die Selbstzweckhaftigkeit der weltzerstörenden schönen Maschine. Dabei lassen die Wurzeln des modernen Zurichtungsprozesses sich mindestens bis Descartes zurückverfolgen. Bei ihm erscheint das der weltfremde Subjekt noch als reines Erkenntnisproblem. Er lässt das nach sicherem Wissen suchende metaphysische Subjekt so verloren durch die Welt stolpern, dass ihm als einzige Gewissheit das solipsistische Cogito ergo sum übrig bleibt. Drei Jahrhunderte Modernisierungsgeschichte hatten im Kern nichts anderes zum Inhalt als die Übertragung dieser solipsistischen Grundhaltung auf die Alltagspraxis. Am Ende des langen Weges steht das moderne bzw. postmoderne Subjekt, das allein durch Arbeit und Konsum sich seiner schieren Existenz und der einer Außenwelt versichern kann. Das Schwarzbuch beschränkt sich auf die historisch-deskriptive Kritik der schönen Maschine und blendet die subjektkritische Dimension weitgehend aus. Dementsprechend fällt auch die Kritik am Aufklärungsdenken, zwar im Ton, nicht aber in der Sache so scharf aus, wie es notwendig ist. An diesem Punkt hakt Wolters Kritik zunächst ein. Er macht gegen die Darstellung von Aufklärung und Modernisierung im Schwarzbuch die Sichtweise der Dialektik der Aufklärung geltend, während deren Autoren Adorno und Horkheimer auf der Gleichzeitigkeit von Emanzipation und Herrschaft beharrten, argumentiere Kurz grobschlächtig und unterschlage die emanzipativen Momente der Moderne und der Aufklärung. Worin diese emanzipativen Momente bestanden haben sollen, weist Wolter zwar nicht explizit aus, dennoch steht zunächst einmal Behauptung gegen Behauptung. Da Wolter für seine Gegenthese Adorno und Horkheimer als Zeugen bemüht, lässt sich mutmaßen, dass er, ebenso wie die kritische Theorie, im Prozess der Subjektkonstitution die apostrophierten befreienden Momente verortet. Sein zentraler Vorwurf an Kurz stützt diesen Verdacht jedenfalls. Nicht daran, dass sich im Schwarzbuch die Emanzipation noch immer auf das Subjekt zu reimen scheint, stößt er sich. Suspekt ist ihm lediglich die Subjektontologie, die er bei Kurz am Werk sieht. Unterstellt er damit aber nicht indirekt mit der klassischen kritischen Theorie, dass allein das Subjekt den Bezugspunkt jeder emanzipatorischen Perspektive abgeben kann, dieser Bezugspunkt aber leider verloren gegangen ist? Versteht man Wertkritik als Subjektkritik, so ist es jedenfalls keineswegs ausgemacht, dass die Dialektik der Aufklärung über ihren Gegenstand differenzierter urteilt als das Schwarzbuch, weil ihr eine tiefere Kapitalismusanalyse zugrunde liegt. Vielmehr drängt sich ein anderer Verdacht auf. Der reale historische Prozess warengesellschaftlicher Durchdringung war weniger ambivalent als die Haltung der kritischen Theorie zu ihm. Adorno und Horkheimer sahen die mörderischen Folgen von Aufklärung, Modernisierung und Umformung von Menschen zu Subjekten. Sie konnten sich letztlich aber selber nicht konsequent aus der geistigen Tradition lösen, die all diesen Schrecken zugrunde lag. In der Angst vor dem Irrationalen in der Moderne hat die kritische Theorie eine halbversöhnliche Haltung gegenüber dessen Zwillingsschwester, der Aufklärungsvernunft, an den Tag gelegt. Sie scheute sich, die eigentlich logische Konsequenz zu ziehen und die Möglichkeit von Befreiung als Aufhebung von Subjekt und Ratio zu denken. Deshalb geriet die kritische Theorie auch in die Nähe einer negativ gewendeten Geschichtsteleologie. Mit dem emanzipativen Moment, das irgendwann einmal auf der Strecke geblieben sein soll, wurde in den Aufklärungsprozess und in die Konstitution des wahren Subjekts etwas hineingeheimnisst, das in beidem noch nie enthalten war.
Vernunft schlägt
keineswegs
in Irrationalität und Barbarei um,
wie die von Wolter bemühte Formel lautet. Die abstrakte Aufklärungsvernunft ist schlicht per se barbarisch, und Vernunft und Irrationalität sind so identisch wie Arbeit und Kapital. Eine grundsätzlich subjektkritische Argumentation verfängt sich weder in den für die kritische Theorie charakteristischen Aporien, noch muss sie jedes emanzipative Moment in der Geschichte leugnen. Allerdings sind befreiende Bestrebungen dann ganz anders zu verorten. Von einer
Dialektik der Aufklärung
kann gewissermaßen höchstens im Sinne einer
negativen Dialektik
die Rede sein. So etwas wie eine emanzipative Perspektive konnte immer nur im Widerstand gegen den Prozess von Rationalisierung und Aufklärung aufscheinen. Sie war aber nie in dieser Entwicklung selber enthalten. Das Schwarzbuch hat das zwar nicht kategorial entwickelt, macht aber diese These am historischen Material plausibel. Es gibt keinen Grund, in die düsteren Farben, in denen das Schwarzbuch das Bild des Kapitalismus malt, ein paar hellere Farbtöne zu mischen und den Glauben an die Aufklärung zu retten. Erst recht besteht kein Anlass, die emphatische Subjektvorstellung der Aufklärung auf irgendeinen anderen Hoffnungsträger zu projizieren, nachdem sich die bisherigen, vermeintlich revolutionären Subjekte allesamt desavouiert haben. In dieser Hinsicht trifft Wolters Kritik zu. Dass es eine als Subjektkritik verstandene Wertkritik eigentlich verbietet, die Gegenbewegungen der Vergangenheit ihrerseits als eine Art Antisubjekt darzustellen, weiß Kurz genau. In seinem Aufsatz »Subjektlose Herrschaft« hat er es selber dargelegt. Dementsprechend finden sich im Schwarzbuch immer wieder Formulierungen eingestreut, die sich gegen eine idealisierende Sicht der Sozialrevolten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wenden und auf der Vielschichtigkeit dieser Bewegungen beharren. Die Diktion des Schwarzbuchs dementiert indes über weite Strecken diese Warnungen wieder. Zum Teil resultiert das sicherlich aus der Schwerpunktsetzung des Schwarzbuchs. Sein zentrales Thema ist die kapitalistische Entwicklung und ihre Subsumptionsgewalt. Die Sozialrevolten des 18. und 19. Jahrhunderts werden lediglich als eine Art Kontrastmittel bemüht, vornehmlich um den verhausschweinten Charakter der bereits auf die Integration in die Welt von abstrakter Arbeit und Wert ausgerichteten klassischen Arbeiterbewegung herauszustellen. Die mit dem Vormarsch der kapitalistischen Logik identische Zwangsvereinheitlichung färbt bei einem in dieser Weise beschränkten Zugang aber sehr leicht auf die Darstellung der angeführten widerständigen Momente ab. Dass die große Dampfwalze der Moderne diese Gegenbewegungen allesamt überrollt hat, lässt sie in einer Kohärenz erscheinen, die ihnen nie zukam. Damit entsteht der Eindruck, wir hätten es doch wieder mit einem Subjekt zu tun. Diese falsche Vereinheitlichung betrifft, und auch hier hat Wolter recht, nicht nur die Sozialrevolten einer fernen Vergangenheit. Dem vom Schwarzbuch bedienten, aber eben auch osmotisch adaptierten diffusen Protestimpuls entsprechend, erscheint der Kontrapunkt zur kapitalistischen Versachlichungslogik ebenso nebulös wie einförmig und damit unveränderlich. Beschworen wird nicht viel mehr als der ewige Wille, beim kapitalistischen Irrsinn nicht mitzumachen. Woraus sich dieser Wille jeweils speisen kann, was er über den Verweigerungsgestus hinaus zum Inhalt hat, erfährt man nicht. Der existenzielle Gestus hilft über die theoretische Leerstelle hinweg, aber nur um den Preis, dass die beschworene Widerständigkeit genau die Färbung annimmt, die mit Wertkritik eigentlich unvereinbar ist. Nämlich die einer Conditio Humana. Dass Robert Kurz die Naturalisierung des kapitalistischen Irrsinns mit aller Entschiedenheit kritisiert, ist zwar richtig. der Tenor, jeder Art von Rebellion sei viel weniger erklärungsbedürftig als die Tatsache, dass Menschen die kapitalistischen Zumutungen verinnerlicht und sich zu eigen gemacht haben, passt als polemische Zuspitzung gut zur Intention des Schwarzbuchs, dem Kapitalismus jede Legitimation abzusprechen. Allerdings droht die Kritik der Naturalisierung wiederum in eine Naturalisierung des Widerstands gegen die kapitalistischen Zwangsgesetze umzuschlagen. Der Ton allgemeiner Empörung, den Kurz anschlägt, ist ebenso monoton und einförmig wie das mit sich identische Subjekt. Der aufrechte antikapitalistische Gang, den Kurz wiederholt anmahnt, erinnert fatal an die Art von Fortbewegung, zu der bereits die von ihm so gründlich verdammte Aufklärung die Menschheit erziehen wollte. Dass das Schwarzbuch an einem nicht ganz unwesentlichen Punkt Analyse durch Empörung ersetzt, spiegelt sowohl das beschränkte Bedürfnis des breiteren Publikums wider, als auch den Stand von Gesellschaftskritik in dieser Frage. Es wäre fatal, wollte sich Wertkritik mit der im Schwarzbuch angebotenen Auflösung begnügen und sie als Antwort verkaufen, statt die ungelöste Frage, die sich hier stellt, auch offen zu legen. Wie lässt sich Emanzipation subjektkritisch denken? Wie im Hinblick auf untergegangene und künftige Bewegungen? Volta wirft Kurz vor, die Sozialrevolten des frühen 19. Jahrhunderts zu idealisieren. Vor allem die Verbreitung antisemitischer Muster in diesen Bewegungen nimmt er als Indikator für deren ambivalenten Charakter. Kurz behandelt den Antisemitismus als ein der Welt der Moral Economy an sich wesensfremdes Element, das sich auch nur in Deutschland mit den Sozialrevolten amalgamiert hat. Volta sieht dagegen einen inneren Zusammenhang zwischen einem allgemeineren, über Deutschlands Grenzen hinaus verbreiteten Ressentiment gegen die Juden und dem lokal bornierten, in vielerlei Hinsicht reaktionären und repressiven Charakter, den er diesen Sozialrevolten zuschreibt. Voltasche Skepsis verweist damit zumindest auf ein weiteres grundsätzliches Problem. Bei den Sozialrevolten des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts handelte es sich in gewisser Hinsicht bereits um kopierten Widerstand. Die Luditen beispielsweise hatten sich im Wesentlichen auf den Kampf mit den unmittelbaren Repräsentanten der Zirkulationssphäre kapriziert. So wandten sie sich nicht mehr offensiv gegen das territorialstaatliche Regime. Volta spricht das an, wenn er auf den Topos des gerechten Herrschers zu sprechen kommt, der in diesen Bewegungen präsent war. Das ist ein Indiz dafür, dass wesentliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen kapitalistischer Herrschaft bereits etabliert und letztlich akzeptiert waren, als sich der Maschinensturm erhob. In anderen Zusammenhängen betont Kurz gerne die Rolle der frühneuzeitlichen Staatsbildungskriege beim wahren gesellschaftlichen Take-off. Seltsamerweise führt ihn das im Schwarzbuch aber nicht dazu, die Reichweite der Sozialrevolten des 19. Jahrhunderts zu relativieren. Es mag in den Ohren historischer Materialisten reichlich verrückt klingen, aber vielleicht wurden die vorentscheidenden, nicht nur geistigen Kämpfe, die den Vormarsch der Wertvergesellschaftung einleiteten, noch im religiösen Gewand ausgefochten. war lange bevor die Warenproduktion auf breiter Front die alltäglichen Reproduktionsbeziehungen umwälzte. Wer nach sozialen Bewegungen sucht, die sich nicht nur den Konsequenzen der Warenlogik sperrten, sondern noch für einen anderen Kosmos stehen, muss wohl bis zu den Ketzerbewegungen des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit zurückgehen. Denn sie hatten noch eine, natürlich selbst auf eine spezifische Weise fetischistische, Weltdeutung als Hintergrund, die der gerade erst entstehenden modernen Sicht von Natur und Gesellschaft in einem umfassenden Sinne Paroli bieten konnte. Spätestens mit dem Ende der Bauernkriege und der Niederschlagung der Wiedertäuferbewegung war dieses Kapitel in Deutschland abgeschlossen und die Ebene allgemeiner Weltdeutung preisgegeben. Der Umstand, dass sie bereits auf einer verheerenden und innerlich akzeptierten Niederlage aufbaute, ist nach Kurz verantwortlich für den verhausschweinenden Charakter der klassischen Arbeiterbewegung. Über die Sozialrevolten des frühen 19. Jahrhunderts ließe sich Ähnliches sagen. Volta klassifiziert die Sozialrevolten des frühen 19. Jahrhunderts als Melange ambivalenter Elemente. Dagegen lässt sich zunächst einmal wenig einwenden. Unklar bleibt allerdings, was er an dieser Melange für problematisch hält. Kamen in den Sozialrevolten Momente zum Tragen, die nur in eine reaktionäre Richtung treiben konnten? Oder ist ihm jede Melange von vornherein suspekt? Sollte dies der Fall sein, so dürfte Volta nie mit irgendeiner vergangenen oder denkbaren künftigen sozialen Bewegung oder Strömung glücklich werden. Emanzipative Bewegungen können überhaupt nur als Melange unterschiedlicher, teilweise gegensätzlicher Motive entstehen. Wollte man Einheitlichkeit fordern, so hieße das nur, die Subjektvorstellung einzuklagen und die warengesellschaftliche Subsumptionslogik in der Form eines vermeintlich emanzipativen Anspruchs zu reproduzieren. Als praktisch durchgesetzter Imperativ und nicht allein als theoretischer Anspruch hat genau das die Entwicklung der klassischen Arbeiterbewegung wesentlich mitbestimmt. Sie entstand ursprünglich als Konglomerat aus spontanen, unmittelbar auf die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen gerichteten Kämpfen, verschiedensten Ansätzen genossenschaftlicher Selbstorganisation und gesellschaftskritischen Diskursen. Gerade in der Unterordnung ihrer gegengesellschaftlichen Aspekte unter das Primat der Politik vollzog sich die Integration dieser Opposition in die warengesellschaftliche Ordnung. Es war dabei nur ein sekundäres Problem, ob die Eroberung der Staatsgewalt als revolutionärer Akt oder als Ergebnis von Wahlerfolgen gedacht wurde. In dem Maße, wie die Arbeiterbewegung glaubte, als politisches Subjekt agieren zu müssen und diesem Glauben alles andere unterordnete, verlor sie ihre widerspenstigen Elemente. Nicht nur die Revolten des frühen 19. Jahrhunderts, auch andere soziale Bewegungen der Vergangenheit enthielten stets Elemente, die über die warengesellschaftliche Form hinauswiesen. Die Ursache ist in der Kollision von warengesellschaftlicher Transformation und traditionellen Lebens- und Denkweisen und den damit einhergehenden Ungleichzeitigkeiten zu suchen, wo das Bewusstsein, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse auch anderen Regeln als denen der kapitalistischen Konkurrenz folgen können, noch präsent war machte die Zertrümmerung des alten sozialen Gefüges eine Neukomposition sozialer Beziehungen zumindest denkbar. Weil mit der Verallgemeinerung des Werts immer größere Teile warengesellschaftlicher Weltdeutung und Welterfahrung selbstverständlich und verinnerlicht wurden, verblasste diese Gegenperspektive allerdings. Selbst wo sich Widerständiges neu formierte, verlor es in den letzten 200 Jahren wieder an Einfluss. Diesen langfristigen Trend der Entradikalisierung zu konstatieren, heißt nicht, ihn per se für irreversibel zu erklären. Die Zerstörung überlebender vorkapitalistischer Momente bildet nicht den einzig möglichen Ausgangspunkt für die Entstehung emanzipativer Widerständigkeit. Was einmal als Bestandteil warengesellschaftlicher Zurichtung historisch wirksam wurde, sich mit dem Übergang zu neuen Stufen kapitalistischer Herrschaft jedoch in einen Anachronismus verwandelt, taugt unter Umständen in einem neuen Kontext zur emanzipativen Umbesetzung. Vom kapitalistischen Standpunkt dysfunktional gewordene Haltungen werden in einem herrschaftlichen Sinne transformiert oder verschwinden schließlich. Sie können jedoch auch eine Verbindung mit Gesellschaftskritik eingehen. Der egalitaristische Impetus beispielsweise fungierte zweifellos im Zeitalter der fordistischen Arbeit als Moment der Gleichschaltung und begleitete die Einordnung des Menschenmaterials in die schöne Maschine. Es ist aber deswegen nicht von vornherein ausgeschlossen, dass er sich im Übergang zur postfordistischen Apartheidsgesellschaft gegen die für das neue Stadium charakteristische Ausgrenzungslogik mobilisieren lässt. Selbst vom ergrauten Bildungsideal, lange Inbegriff von Menschendressur, lässt sich vielleicht Ähnliches sagen. Mit der Reduktion von Wissen auf Information, auf unmittelbar verwertbare und isolierte Kenntnisse, gewinnt die Idee, überhaupt Zusammenhänge zu denken, fast schon per se eine Affinität zur Subversion. Gerade die ungeheure Beschleunigung, die heute die warengesellschaftliche Entwicklung erfährt, schafft eine Vielzahl von potenziellen Reibungsflächen. Damit eine emanzipatorische Perspektive entstehen kann, muss allerdings ein Moment hinzutreten. Eine ebenso radikale wie greifbare Kritik der modernen Warengesellschaft hat deren Weltdeutungsmonopol zu brechen und einen ersten provisorischen geistigen Bezugsrahmen zu schaffen, in dem verschiedene widerständige Impulse korrelieren können. Die Sozialrevolten des frühen 19. Jahrhunderts verliefen im Sande, weil das allgemeine Terrain schon preisgegeben war. Im 21. Jahrhundert wird sich eine emanzipative Perspektive von vornherein nur abzeichnen, wenn Gesellschaftskritik auch auf dieser Ebene die Initiative an sich zieht und die warengesellschaftliche Ideologie delegitimiert. Man kann die Aktien Akzeleration der wahren gesellschaftlichen Entwicklung kaum beschreiben, geschweige denn begreifen, ohne vom Siegeszug der Mikroelektronik zu sprechen. In den letzten Kapiteln des Schwarzbuchs spielt sie daher eine Schlüsselrolle. Die Überlegungen von Robert Kurz lassen allerdings gerade den zentralen, für die Entwicklung einer emanzipativen Perspektive entscheidenden Punkt aus. Er hebt zum einen darauf ab, dass die Anwendung der Mikroelektronik durch die flächendeckende Verdrängung lebendiger Arbeit eine neue Krisenpotenz schafft. Gleichzeitig feiert er jedoch die Mikroelektronik als ein probates Hilfsmittel künftiger direkter Vergesellschaftung. Über die weltweiten Datennetze könnten in einer befreiten Gesellschaft unschwer Koordinationsfunktionen direkt abgewickelt werden, die heute beim Geld, dem Medium indirekter Vergesellschaftung, liegen. Die Frage, in welche Richtung die Mikroelektronik unter kapitalistischen Bedingungen die sozialen Beziehungen verändert, taucht dabei erst gar nicht auf. Mit ihr verschwindet auch das Problem, ob angesichts dieser Entwicklungen die Ergebnisse der mikroelektronischen Revolution überhaupt emanzipativ umgewidmet werden könnten. Erst recht bleibt die Frage ungestellt, wie eine solche digitale Instandbesetzung ins Werk zu setzen sei. Wenn Volta demgegenüber auf Rudi Schmiere rekurrierend die Informationsarbeit als im wörtlichen Sinne abstrakte Arbeit bezeichnet und damit als Inbegriff der neuerlichen Unterwerfung, macht er dieses Manko sichtbar. Anschlussfähig an eine emanzipative Perspektive dürften eher Bedürfnisse und Haltungen sein, die im sogenannten Informationszeitalter hinfällig werden. Dennoch macht es sich Volta mit seinem Analogieschluss, man könne nicht wie Kurz das Automobil als per se warengesellschaftliche Technologie verdammen und auf der Datenautobahn in die Emanzipation rollen wollen, vielleicht etwas zu einfach. Anders als eine konkrete technologische Entwicklung wie das Auto lässt die Mikroelektronik prinzipiell durchaus unterschiedliche Ausgestaltungen und Anwendungen zu. Sie kann je nach vorausgesetztem sozialen Zweck in verschiedenen technischen Formen ihren Niederschlag finden. Sowohl die voreilige Produktivkraftkritik wie eine naive Technikbegeisterung verstellen den Blick. Die Gestaltung von Technologie ist selbst ein Schlachtfeld. Dieses Terrain wird heute eindeutig vom wahren gesellschaftlichen Imperativ beherrscht, die Umgebung der Menschen in Kaufdinge aufzulösen und sie selber in isolierte, enteignete Monaden zu verwandeln. Es gibt keinen Grund, diese Tatsache zu leugnen oder sie als etwas Unveränderliches zu mystifizieren. Mit einer bloßen Zweckentfremdung der technischen Hilfsmittel, mit denen das Kapital die Welt beglückt, ist es jedenfalls nicht getan. Wenn die Anwendung der Mikroelektronik irgendeine emanzipatorische Bedeutung gewinnen soll, müsste sie sich gerade an das adaptieren, was mit ihrer heutigen Mission inkompatibel ist. Ein Medium, das nur Daten und Fakten transportiert, wäre mit dem gegenläufigen und völlig verstaubten Wunsch vereinbar zu machen, selber zu denken, und zwar in Zusammenhängen. Das omnipräsente Medium der Zusammenhanglosigkeit, der Beliebigkeit und sinnlosen Beschleunigung wäre mit dem Bedürfnis nach Entschleunigung in Einklang zu bringen. Es kann kein historisches Subjekt geben, das diese anspruchsvolle Aufgabe löst. Vielleicht aber braut sich irgendwann eine Melange zusammen, die so etwas schafft. Geschafft. Das war Sachzwang FM heute Abend bei Querfunk Spezial 104,8 MHz. Heute waren zwei sehr interessante Beiträge von Udo Wolter und von Ernst Lohoff zu hören, die sich beide mit dem Schwarzbuch Kapitalismus von Robert Kurz auseinandergesetzt haben. Udo Wolter wunderte sich über das wundersame Überleben der unmittelbaren Subjekte. So war sein Aufsatz überschrieben. Und der Kollege von Robert Kurz, Ernst Lohoff, antwortete darauf mit dem Text »Das schwarze Bedürfnis. Wie lässt sich Emanzipation subjektkritisch denken?« Dr. Indoktrinator, der sich jetzt am Mikrofon verabschiedet, fand die beiden Texte immens interessant. Man kann ja immer wieder im Alltag sich die Frage stellen, wie hermetisch ist die bürgerliche Gesellschaft? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss!